Das Problem besteht darin, dass wenn ich sage, dass etwas anders ist, weil es sich vergleichen lässt mit dem, was ist, und bei diesem Vergleich wir bestimmte Unterschiede feststellen, dann ist das, was sich unterscheidet, eine Spur zu diesseitig. Ja, irgendwie schon in ein System der Vergleiche, Unterscheidungen und so weiter eingeschrieben, die wir immer schon kennen und über die wir immer schon verfügen. Also im Hintergrund dessen, was Benjamin schreibt und was alle anderen schreiben, befindet sich eine Figur, die wir einige Male diskutiert haben, aber ich möchte in diesem Zusammenhang das noch einmal auf diese Figur zurückkommen, weil sie ist für das Weitere tatsächlich entscheidend. Das ist die Kierkegaardsche Interpretation des Christentums. Nämlich, Kierkegaard beginnt gerade mit dieser Frage, soll das absolut andere auch empirisch anders sein? Ja? Es ist es so, dass das absolut andere sich kündigt, auch erfahrbar anders. Und ihm gefällt diese Perspektive nicht. Und er meint, dass das Christentum mit dieser Tradition gebrochen hat. Und zwar insofern, dass der Jesus Christus als eine Figur trivial ist. Ja, damit fängt er an. Ja. Er sagt, Jesus Christus ist total trivial. Ja. Er ist ein Prediger aus einer gewissen Zeit, von anderen Predigern nicht zu unterscheiden. Er hat keine sechs Beine, ja, oder acht Hände. Er hat keine Flügel. Er verwandelt sich in keine Tiere. Er tut überhaupt nichts, was ein Gott erfahrungsgemäß tun soll, um sich als empirisch anders zu manifestieren im Diesseits. Ja? Und darauf sozusagen hinzuweisen, dass er aus dem Jenseits kommt. Weil, wenn er das tut, dann entsteht der Verdacht, dass er gar nicht aus dem Jenseits gekommen ist, sondern ist halt nur so ein Wesen, das sich in ein Schwein oder in ein Löwen verwandelt. Aber was haben wir alles im Leben schon gesehen? Okay. Der Punkt ist also, dass es keine Hinweise gibt darauf, dass Jesus Christus ein Gottes Sohn ist. Es gibt keinen visuellen Beweis, es gibt keine visuelle Differenz, es gibt keine erfahrbare Differenz, es gibt überhaupt nichts empirisch, das daraus hinweisen soll. Und das bedeutet, sagt Kierkegaard, dass das Christentum ist eine absolute Religion, absolut insofern, dass sie die Differenz dort behauptet, wo es keine nachweisbare Differenz gibt. Nämlich, Christentum sagt, alle anderen, die so aussehen wie Christus, sind kein Christus. Aber Christus ist Christus. Das ist im Grunde parodiert worden bei Life of Brian, ja, die Sie alle geschrieben haben. Aber es ist hundertprozentig kierkegaardisch. Es ist tatsächlich, es gibt keinen Grund zu glauben, ja, dass der Brian tatsächlich Christus ist. Es gibt keinen Grund. Aber gerade weil es keinen Grund gibt, muss man daran glauben. Ja? Weil sonst soll man nicht daran glauben, sondern es ist irgendwie offenbar oder ist es irgendwie empirisch erfahrbar. Wenn man ein bisschen weitergeht, und in allgemeinen Texten bin ich ja soweit gegangen zumindest, dann kann man sagen, dass die ganze Praxis der Gegenwartskunst auf dieser Unterscheidung basiert. Wenn man schaut auf das schwarze Quadrat von Malevich und wenn man schaut an der Urinoir von Duchamp, das ist nichts anderes als Christusfigur in einer anderen Variante. Das heißt, es ist ein Quadrat wie jedes andere, aber plötzlich als Ort der Offenbarung des kosmischen Ganzen gesehen, Es ist der gleiche Universum als jeder andere, ohne irgendwelche visuelle oder sonstige empirische Veränderung, aber interpretiert als Ankunft der Kunst, das heißt Ankunft des Absolut Neuen. Das heißt, der Ankunft des Absolut Neuen oder der Ankunft des Absolut Anderen kann auch passieren und in gewisser Weise muss auch passieren, als Fehlen jeder empirischen Veränderung. Als Fehlen jeder empirischen Veränderung, die aber gleichzeitig eine völlige Umstellung, innere Umstellung, bedeutet in Bezug auf das Ganze. Das heißt, ich soll fähig werden, die Dinge vielleicht anders zu sehen. Das ist so auch wie eine buddhistische Satori. Interessanterweise so denkt Benjamin nicht. Ich glaube, Benjamin denkt nicht so. Sondern Benjamin denkt, dass das Ende, sozusagen die Einkunft, der Ankunft des Messias ist sozusagen ein Zustand der unreproduzierbaren Einmaligkeit. Ja, weil er denkt, wie gesagt, im Verhältnis zwischen Einmaligkeit und Reproduktion. Also Ankunft Messias ist etwas, was sich nicht reproduzieren lässt. Es lässt sich nicht reproduzieren. Das Ende der Geschichte, die durch die Ankunft Messias eintritt, ist das Ende der Reproduktion. Ja, das Ende der Reproduktion. Für ihn gibt es entweder Einmaligkeit oder Reproduktion. Ja, und Einmaligkeit konstruiert sich durch die Unmöglichkeit der Reproduktion. Also, wenn ein Ereignis eintritt, das nicht reproduzierbar ist, nicht reproduzierbar werden kann, dann ist das Ende der Geschichte und das ist sozusagen das messianische Versprechen. Es ist Versprechen der Einmaligkeit. Diese Einmaligkeit, das absolut Jetzt, ja, von dem Benjamin immer wieder spricht, das absolute Jetzt, die absolute Jetztzeit, ja, das ist eben nichts anderes als letztendlich eine Fixierung eines Augenblicks, in dem ich sagen kann, ich lebe, im Unterschied zu dem Zustand, wo ich sagen kann, ich lebe nicht mehr. Oder sagen könnte, wenn ich dazu fähig wäre. Interessanterweise kann man sagen, wenn man diesen Reproduktionstext auf den Menschen überträgt, und das muss man unbedingt tun, man kann ja sagen, dass der Mensch, was ist der Mensch als Tote? Der Mensch als Tote ist jemand, der reproduktionsfähig geworden ist. Ja? Zum Beispiel, als Skulptur in Madame Tussauds, zum Beispiel als Mumie Lenins im Mausoleum auf dem Roten Platz, zum Beispiel als Simulation durch diese oder jene Vorgänge im Computer, automatisierte Vorgänge und so weiter. Das heißt, der Mensch als reproduzierbar ist immer schon tot. Und der Mensch ist in vielerlei Hinsicht reproduziert. Zum Beispiel, meine Gedanken, sofern sie aufgenommen sind, sind immer schon tot. Ja? Kojève sagt in einem anderen Zusammenhang, das Buch zu schreiben ist eine langsame Form des Selbstmordes. Das heißt, indem ich meine Gedanken als lebendige Gedanke fixiere, ja, dokumentiere, um für die Reproduktion jenseits meiner eigenen Existenz freigebe, bin ich in Bezug auf diesen Gedanken immer schon tot. Und es gibt sozusagen in meinem Leben, also im menschlichen Leben, viele Ebenen, wenn man will, sogar alle Ebenen, ja, alle Ebenen sind vielleicht reproduzierbar. Im Grunde Hirnforschung und so weiter sagt uns nichts anderes, Genetik sagt uns nichts anderes, dass wir in einem empirischen Sinne radikal reproduzierbar sind. Gleichzeitig aber können wir nicht sagen, dass wir nicht fähig sind, auch empirisch, bis zu einem gewissen Grad, wenn wir nicht in einem Matrix-Film leben und so weiter, zwischen Leben und Nicht-Leben zu unterscheiden. Die Frage ist aber, wie tun wir das? Wenn wir uns genau anschauen, das zu tun, ist eine schwierige Aufgabe. Wenn ich zum Beispiel sage, ich fühle Schmerz, einen Schmerz, ja, deswegen lebe ich. Ja gut, aber es ist auch repetitiv. Und auch Schmerz kann übrigens simuliert werden. Meine Gedanken sind alle in der Sprache immer schon erhalten und so weiter. Es ist sehr, sehr schwierig zu finden, einen Unterschied zwischen Leben und Tod, verstanden als Unterscheidung zwischen reproduzierbar und nicht reproduzierbar. Gleichzeitig können wir uns von dieser Unterscheidung keinen Abstand nehmen. Und das ist genau, worauf es bei Benjamin ankommt. Ja, das ist diese Postkriegerische. Wir können zwischen uns selbst als Lebendige und uns selbst als Tote keine richtige Unterscheidung treffen. Weil immer, wenn wir versuchen zu beweisen, dass wir tatsächlich am Leben sind, gelingt dieser Beweis nicht. Trotzdem können wir nicht Abstand nehmen von der Idee, dass wir tatsächlich leben. Und diese sozusagen, diese Ambivalenz wird eben festgehalten im Begriff schwacher Messianismus. Ja? Dieser schwache Messianismus ist ein unbeweisbarer, ja, und unerklärbare Überzeugung, dass wir tatsächlich am Leben sind. Ja? Eine Überzeugung, die letztendlich durch nichts aufrechtzuerhalten ist. Ja? Diese Überzeugung kann man tatsächlich nicht für sich selbst oder für die anderen plausibel machen, trotzdem glauben wir das. Es ist sozusagen Urglaube. Unglaube besteht nicht darin, dass ich glaube, dass es Gott kommt. Und dann kann man sagen, die messianische Hoffnung ist eine Hoffnung, dass es eine Evidenz kommt, dessen, dass ich tatsächlich lebe, wenn man will. Ja. Wenn ich tatsächlich das Gefühl habe, ich lebe. Ich werde dann, das ist auch ein Thema von nicht wahr, Bataillen, andere, die Frage der Intensität und der inneren Evidenz. Wie kann ich sozusagen eine Evidenz, den messianischen Moment, in einen Moment der Evidenz, dass meine einmalige Existenz tatsächlich stattfindet? Ich warte darauf, dass ich wirklich eine Evidenz habe, dass ich lebe. Ja, das ist das messianische Warten. Ja. Aber wenn ich mich frage, woher kommt diese Evidenz, kann diese Evidenz kommen, in welche Form diese Evidenz annehmen kann, ja, dann bin ich ratlos. Ja, weil alles, was ich zur Verfügung habe, beweist es nicht. Also hoffe ich, dass jemand das tut. Wieder erwarten. Also ich erwarte, dass etwas passiert, wieder erwarten. Ja, das ist eben das Messianische. Das Erwarten, wieder erwarten.
Aber wenn man zu jedem Zeitpunkt das machen kann, was man will, also quasi appellativ leben kann, also man will jetzt reisen gehen und geht halt dann am nächsten Tag auf Reise, Also wenn man sozusagen tatsächlich tun kann, was man will, also finanziell unabhängig ist, keine Zwänge, keine Verpflichtungen hat und so weiter, dann wäre ja dieser Zustand eigentlich schon sehr nahe oder beinahe erreicht. Also ich selbst.
Ach, das
und sich nicht dokumentiert und so.
Ach, das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Denn wenn ich mache das, was ich will, zum Beispiel reise und so weiter und so fort, dann realisiere ich nur die Angebote der touristischen Firmen. Ja, einfach. Das heißt, ich lebe in einem optionalen System. Ja, ich lebe in einem optionalen System. Dieses optionale System ist immer schon ein System. Wenn ich zum Beispiel sage, dieser Tisch ist weiß, gut, ja, dieser Tisch ist weiß, ja. Aber dann bin ich ein moderner Künstler und sage, dieser Tisch ist blau. Ja. Man sagt mir, dieser Tisch ist weiß, warum sagst du, dass es der blaue ist? Siehst du das schlecht? Ich sage, nein, ich sehe, dass der Tisch weiß ist. Weiß ist. Aber ich sage, der Tisch ist blau, um meine absolute künstlerische Freiheit zu behaupten und zu zeigen, dass ich tatsächlich lebe und als Lebendiger imstande bin, Tatsachen zu widersprechen. Ja? Was tue ich? Ja? Ich realisiere nur die optionale Möglichkeit der Sprache selbst. Ja? Weil ich, man kann sagen, der Tisch ist blau, man kann sagen, der Tisch ist weiß und so weiter. Ich gehe aus dem System nicht heraus. Und man kann auch so einen Automaten, einen freikünstlerischen Automaten erfinden. Ja? Da zum Beispiel, immer wenn er was Weißes sieht, stattdessen blau sagt, und nicht einmal das. Sondern es gibt eine Zufallsfunktion, die man zum Beispiel einführen kann in so einen Automaten. Und dieser Automat sagt mal blau, mal grün. Und zwar kann man nichts berechnen. Ja? Das wäre unmöglich dann zu berechnen, wann er was sagt. Das heißt, seine Antwort ist völlig unvorgesehen, ja, weil es auf der Zufallsfunktion beruht oder reguliert wird. Trotzdem, dieser Automat bleibt unlebendig. Ja. Das heißt, die Freiheit, verstanden als Freiheit, eine Wahl, sogar eine zufällige Wahl in einem zahlenden System, ist etwas, was vielleicht am leichtesten simulierbar ist, am leichtesten reproduzierbar. Und insofern auch auf keinen Fall ein Beweis der eigenen Lebendigkeit. Mhm. Ja, würde ich nicht sagen.
Was ich mich frage, ist, wenn das Leben nicht das ist, dass sich immer auf die Art und Weise entzieht, weil in dem Moment, in dem man beginnt, es zu beschreiben und zu erklären, ist die Zielbeschreibung die Erklärung der Produzierer. Ist dann nicht das Leben, gewissermaßen das Einzige, was eigentlich immer evident ist? Also zum Beispiel, weil Sie haben es beschrieben als Oberglauben. Ja? Das heißt, es gibt Leben sozusagen etwas, das sich zeigt. Also das heißt, in dem Moment, das präsentiert sich immer unterbrochen und man empfindet es nicht mal, weil in dem Moment, wo man sagt, das wäre eine Empfindung, könnte man auch schnell die Empfindung in einen Code übersetzen, der ja wieder reproduzierbar. Aber es ist sozusagen wie so ein leichter, ja, wie so ein Urton von Evidenz oder von Zeigbarkeit oder von, den man nicht beschreiben kann, aber der ist sozusagen immer ein Ziel, der das Unsagbare in der Sprache darstellt.
Ja, aber.
Also, das heißt.
Ich möchte darauf reagieren, ohne das Verdachtbuch genau zu zitieren, aber es ist fast unmöglich, ich würde eher so argumentieren. Ich würde sagen, irgendwie gehen wir davon aus, also wir assoziieren das Leben ja mit der Seele. Ja. Also wir sagen, etwas ist beseelt, ja, wenn es sozusagen, wenn es lebendig ist. Ja. Okay. Jetzt diese Seele ist etwas, was sich befindet im Körper. Ja, Körper ist sozusagen Gefängnis der Seele. Ist etwas, was befindet sich im Körper. Das heißt, wenn ich mit einem Körper zu tun habe und ich habe immer mit Körper zu tun. Ja, ich sehe andere Menschen und andere Dinge als Körper in einem dreidimensionalen Raum und in der Zeit, zeitlichen Kontinuum. Wie kann ich sagen, sind sie beseelt oder unbeseelt? Ich habe keine Evidenz da. Ja? Ich habe keine Evidenz. Ich habe auch keine Evidenz in Bezug auf meine Selbst, auf mich selbst, weil ich mich selbst auch nur als Körper erlebe. Ja? Ich erlebe meine Seele nicht. Interessanterweise, wenn wir sozusagen in eine christliche Tradition, uns fragen, was Ankunft Christi bedeutet. Ja? Wir gehen in die Kirche und finden unmittelbar diese Antwort. Ja? Die Antwort ist, wir können die Seelen sehen. Ja? Ja, das heißt, wir können durch den Körper hindurch sehen. Wenn wir uns aber fragen, was sehen wir, wenn wir durch den Körper hindurch sehen, wir sehen wieder einen Körper. Ja? Das, was auf den Ikonen gezeigt wird, sind wieder nur die Körper. Ja? Die sind sozusagen verwandelte Körper. Aber es sind immer noch die Körper. Das heißt, ob Versprechen oder Verdacht oder Vermutung, wir haben sozusagen das Gefühl, dass das, womit wir zu tun haben in der biblischen Wirklichkeit, etwas hinter sich verbirgt. So dass wir versuchen sollen, einen Schritt in der Erforschung dessen zu machen, was es sich verbirgt. Wir sollen sozusagen die Haut wegnehmen, ja? Wir sollen die Muskeln wegnehmen, wir sollen das Hirn untersuchen, aber wir kommen nie zur Seele, ja? Weil die Seele verbirgt sich nach wie vor. Die Seele verbirgt sich auch dann, wenn wir das Gehirn erforschen, weil ja, dieser Unterschied zwischen Lebendigem und Unlebendigem wird dadurch nicht klarer, sondern wird noch komplizierter. Das heißt, dass die Seele funktioniert als ein reines Versprechen. Das Leben ist ein reines Versprechen. Das Leben ist das, wonach wir suchen, und zwar suchen müssen. Ja? Es ist nicht so, dass wir sozusagen uns frei entscheiden können, ob wir danach suchen oder nicht. Ja? Wir haben sozusagen auch wiederum ein vitales Interesse zu wissen, ob wir lebendig sind oder nicht, auch in Bezug auf sich selbst und die anderen. Man muss sich fragen, woher das kommt, ja? Ob wir dieses Interesse tatsächlich haben, ja, das ist auch ein interessanter Fall. Aber auf jeden Fall, wir leben in einer Kultur, die dieses Interesse bekundet. Auf der anderen Seite ist dieses Interesse innerhalb der empirischen Wirklichkeit nicht still, kommt nicht zum Stillstand. Ja, das heißt, dieses Interesse scheint unerfüllt zu sein und unerfüllt zu bleiben. Die Frage ist, erstens, kann dieses Interesse innerhalb der Wirklichkeit selbst erfüllt sein? Benjamin ist sehr unklar darüber, vermutet er vielleicht ja. In einigen Fällen, zum Beispiel in der Drogenerfahrung oder sonst wie. Oder kann es so etwas wie eine messianische Fülle der Evidenz dessen eintreten, dass wir tatsächlich leben und dass es so etwas wie ein Leben gibt überhaupt. Ja? Etwas, was wir als Leben erfahren können und nicht nur etwas, was das Leben in sich verbirgt. Aber das Leben selbst nicht ist. Ja. Interessanterweise diskutiert das Agamben in einem seiner Bücher, das Offene, indem er zeigt, dass gerade in der jüdischen Tradition, der jüdischen Gnosis, die Seelen der Geretteten als Tiere dargestellt werden. Ja. Das heißt, als Zeichen des schlechthin Lebendigen. Ja. Wenn sozusagen das schlechthin Lebendige das Tier ist, dann werden gerade die Gerechten, ja, die Heiligen zu Tieren, ja, weil sie sozusagen zu schlechthin Lebenden werden. Es gibt also immer eine Suche nach der Ankunft des Lebens selbst. Ja? Des Lebens, das hinter dem Lebendigen sich verbirgt, und zwar konstituiert verbirgt. Und was wir erfahren, ist nur das Lebendige, von dem wir immer vermuten dürfen, dass es vielleicht es nicht ist. Ja? Aber das Leben selbst, wir haben kein letztes Beweis. Der eigene Lebendigkeit und Lebendigkeit ist es. Und was heißt Lebendigkeit in dem Sinne? Also Beweis von was? Von Einmaligkeit. Ja? Von der Einmaligkeit, von der eigenen Einmaligkeit. Nicht Reproduzierbarkeit. Dass es uns etwas gibt, was mit unserem Tod unwiderruflich verloren geht. Ja? Sagen wir so. Dass wir von unserer Leiche nicht unterscheiden.
Aber deshalb ist es doch quasi interessant, es gibt ja deshalb Paradebeispiele des Lebens. Also das heißt zum Beispiel Jesus und zum Beispiel Sokrates. Und das sind beides Figuren, deren Leben eben genau darin besteht, dass es so eine gewisse Unerschöpflichkeit trägt. Das Leben hat sich eben nicht selber manifestiert, die haben nicht selber ihr Leben niedergeschrieben, sondern es sind Figuren, über die man eigentlich nichts genaues weiß und die überhaupt nur in Dokumenten erhalten sind. Und der Leben als solches sozusagen par excellence, weil das ist, was sich eigentlich immer entzieht, weil es immer schon verdeckt von so einem Text. Aber der Text kann nie das Ganze sagen. Und dadurch schaffen sie es sozusagen, diesen speziellen, diesen Verdacht aufzulösen, vielleicht sogar letztendlich der Verdacht, dass es sie nie gegeben hat oder so, der sich dann fortpflanzt und der dieses Element Unendlichkeit, so dieses Lebendige, dieses ständige, diese neue Erzählung, was könnte das denn gewesen sein, was ist der. Du hast ja sozusagen nur einen Schritt in den Versuch zu ergründen, was der Messias oder was Jesus war, sozusagen. Ja. Und da gibt es ja 100 andere, und diese Geschichte schreibt sich immer noch vor, genauso im Fall von Sokrates. Das heißt, es ist so ein, ja, es ist da schon ein spezielles Verfahren, wie das funktioniert. Also kein Verfahren, das irgendjemand vielleicht steuert, aber eben genau dieser Einsprengsel von Menschen hat da so eine.
Ja, gut, aber wenn man über diese Figuren spricht, dann, wir haben schon gerade darüber gesprochen in der Pause, ja, dass es sicherlich ein, dass wir, und das ist Reformulierung, das Gleiche, ja, dass wir keine Mittel haben, Figur von Sokrates von den Dialogen, platonischen Dialogen zu trennen. Ja, gewissermaßen. Ja. Das bedeutet, dass.
Aber trotzdem besteht die Lebendigkeit darin, dass man ständig den Versuch nimmt.
Ja, ja, aber was ich sagen wollte, ist, dass das bestätigt sozusagen der Verdacht von Bakhtin, gerade auf Sokrates bezogen, dass genuin lebendig ist für uns nur die literarische Figur. Ja. Weil wir von Sokrates kennen nur als literarische Figur. Was ich sagen wollte, ist folgendes. Wenn wir jetzt dem Text Glauben schenken, ja, dann geraten wir in eine interessante Konstellation. Nämlich, das Lebendige für Platon, für Sokrates, als Platon verstanden wird, ist sozusagen das Ewige, das ewig Lebendige. Das ewig Lebendige, das sozusagen der Zeit entzogen ewig existiert. Und der Philosoph ist derjenige, der sich an dieses Ewige erinnert. Das heißt, wie Kierkegaard das auch beschreibt, er beginnt schon mit der Verdopplung und Reproduktion. Ja, der Philosoph ist derjenige, der das, was er unbewusst am Ewigen gesehen hat, fähig ist, bewusst zu reproduzieren. Das heißt, Philosophie startet mit der Reproduktionsverfahren, startet mit der Wiederholung und nicht nur das, sondern eingebunden ist in die sphärische, zyklische Bewegung. Ja? Das ist die erotische Bewegung gleichzeitig. Ja? Für Plato wie auch für Liebe zu Sophia, ja, Philosophie. Philosophische Liebe ist für Plato repetitive repetitives Gefühl, wie jede Sexualität, ja, sei sie, ist repetitiv, das einen ekstatisch verbindet mit diesen Sphären, ja, in einem gewissen Rhythmus. Und die Sphären des Ewigen auch drehen sich die ganze Zeit. Das heißt, alles ist eingeschrieben in einen Reproduktions-, Drehungs- und Zirkulationsprozess. In diesem Sinne, platonische Lehre ist gerade das, was sozusagen dezidiert nicht biblisch ist. Deswegen Kierkegaard auch beginnt diese Auseinandersetzung mit Platon. Ich stimme zu, wenn Sie sagen, man kann die Figur des Sokrates anders lesen. Ja, das ist ganz klar. Man muss aber ganz klar sehen, dass die ursprünglich eingeschrieben ist, die muss man sozusagen lösen aus diesem Kontext, um die anders zu lesen. Aber sie ist in diesem Kontext sehr tief verankert. Und was eben Benjamin will, er will, wie ich gesagt habe, die biblische Tradition radikalisieren. Ja? Er will alles Repetitive, Zirkuläre und so weiter abschaffen. Ja? Für ihn ist also Einmaliger schon keine Einmaliger. Ja? Das Leben ist schon kein Leben, wenn es sich um einen Kontakt mit dem Ewigen handelt. Ja? Weil dieser Kontakt mit dem Ewigen ist potenziell repetitiv. Ja? Das heißt, die Einmaligkeit muss absolut radikal sein. Es muss nur einmal geschehen. Es darf niemals wiederholt werden. Ja, das ist der Punkt. Und dann erst akzeptiert er das, weil in dem Augenblick, in dem ich sage, es kann irgendwie wiederholt werden, es kann noch einmal gemacht werden, dann komme ich in diese Drehung und ich komme in diese Zirkulation, repetitiver Vorgang, Reproduktionsvorgang, und dann wird alles automatisiert. Ja? Dann verliere ich diese Unterscheidung zwischen Lebendigen und Nichtlebendigen durch den Vorgang der Simulation. Ich kann der Simulation nur hoffen zu entgehen, wenn ich sozusagen diese Einmaligkeit mit der absoluten Radikalität setze.
Sie haben es ja gerade gesagt, dass Kierkegaard die Auseinandersetzung anfängt und dass es eben gegen das Erinnern dann das steht ja tatsächlich der Messias, der einmalige Lehrer, der in dem einen Augenblick eben die Wahrheit beibringt und nicht das Erinnern sozusagen bedeutungslos macht. Aber was mich jetzt gefragt hat, ist, wenn wir bereit sind, Sokrates als literarische Figur, als genuin lebendig zu empfinden oder sowas, ist das nicht die gleiche Suche wie in uns selber nach der Lebendigkeit? Also wenn wir immer wieder uns überlegen, oder wenn wir Sokrates als literarische abstrakte Figur betrachten und darin eine ewige Bedeutung und damit auch eine Lebendigkeit sehen, ist das nicht im Prinzip die gleiche Suche, die wir auch an uns selber anstellen und versuchen, in uns das Lebendige zu entdecken. Das fällt uns bei Sokrates einfacher, weil er eben nur eine abstrakte Figur ist. Und sobald wir ihn aufgrund der Daten, die wir haben, irgendwie festlegen, ist er ja auch irgendwie wieder tot. Also dann wird er zu der Büste und die Texte sind eben sozusagen ein festgelegter Kanon und dann ist er, dann hat sich es auch irgendwie wieder.
Ja, das Problem ist sicherlich, bei Sokrates genau wie bei Christus. Ich glaube, das Problem ist, eine festgelegte, implizit festgelegte Inegalität oder Bruch zwischen Lehrer und Schüler. Ja. Wenn wir, ja, das ist das Zentrale. Ich glaube, dass das Zentrale ist Folgendes. Wenn ich zum Beispiel so wie Kant oder Hegel bin, ja, und schreibe so einen Text und so weiter und so fort, und dann ich unterrichte das und meine Schüler sind Hegelianer oder Kantianer. Was das bedeutet? Das bedeutet, dass sie fähig sind, meine Lehre zu wiederholen. Ja? Sie fähig sind, meine Lehre zu wiederholen. Und das bedeutet, dass sie in Bezug auf mich reproduktiv funktionieren. Ja? Okay. Es ist nicht uninteressant, dass in beiden Fällen, also die wirklich herausragen, also Jesus und Sokrates, wir ein völlig anderes Verfahren haben. Das heißt, die Schüler ganz programmatisch beschreiben nur, was Lehrer gesagt hat, beschreiben sein Leben und so weiter, aber niemals vorgeben, zu wiederholen, seine eigene Lehre oder was auch immer. Ja, das heißt, sie nehmen in Bezug auf Christus und Sokrates eine Außenposition des Nichtbeteiligten. Ja, interessanterweise. Badiou, der kein guter Philosoph ist, aber interessanter, ja, leider. Aber ab und zu, vor allem als Jugendliche, interessante Idee hatte. Bei ihm gibt es eine Passage über die Französische Revolution. Er sagt, wir sind alle Kinder der Französischen Revolution. Aber was ist die Französische Revolution? Jemand hat jemanden Kopf abgeschlagen und so weiter. Also solange du drin bist, ja, weißt du nicht, dass diese Revolution überhaupt stattgefunden hat. Ja. Nur der Außenbetrachter sagt, es gab so etwas wie eine Französische Revolution und sie ist definitiv vorbei. So kann man gewissermaßen sagen, dass eine gewisse Art von Lehrer-Schüler-Verhältnis überhaupt so etwas wie Lebendigkeit herstellt, insofern die Schüler verzichten auf die Wiederholbarkeit und Unreduzierbarkeit eines bestimmten historischen Ereignisses durch die Annahme einer reinen Außenposition markieren. Ja? Auf diese Weise haben wir sozusagen so eine Spannung zwischen Evangelisten auf der einen Seite und Christus auf der anderen Seite, das dann wieder erlaubt, jemanden wie Nietzsche zu sagen, absurderweise, aber gleichzeitig berechtigterweise, die Evangelisten haben Christus nicht richtig beschrieben. Ja? Im Grunde ist es absurd, ja? Weil sonst existiert er nicht, er existiert nur in dieser Beschreibung. Auf der anderen Seite ist es nicht absurd, weil es im Text selbst angelegt, ja? Die Möglichkeit, diesen Text als einen Außentext, der sozusagen zum Kern nicht eindringt, auszulegen. Ja? Und auf diese Weise ist diese Lebendigkeit fixiert. Interessanterweise, wenn man schon diese Linie weiterverfolgt, macht Benjamin de facto das Gleiche. Benjamin agiert auf so eine Art und Weise, dass man ihn nicht wiederholen kann. Man kann zwar Benjamin beschreiben, man kann über ihn schreiben, man kann ihn zitieren, man kann diese oder jene Aspekte dessen, was er gemacht hat, benutzen für die eigene Arbeit. Aber man kann nicht sagen, ich bin ein Benjaminer sozusagen, bin Benjaminianer. Ja? Man kann nicht sozusagen Benjamin wiederholen, ja? So wie man Adorno wiederholen kann. Er entzieht sich in seiner Einmaligkeit sozusagen jede Reproduktion durch die Schule. Und deswegen bleibt so eine interessante Figur, ja, selbstverständlich. Ich glaube, dass es sozusagen, man kann auch die Frage stellen, wie sozusagen die Gestaltung einer gewissen Schreibweise und Gestaltung einer gewissen Art des Tradierens so etwas wie der Effekt der Lebendigkeit produziert. Ja, Effekt der Lebendigkeit wird produziert durch die sozusagen, durch eine Weigerung des Schülers, ja, die vorprogrammiert ist, verständlich, aber eine Weigerung des Schülers, Schüler zu sein. Ja, so dass sie statt Schüler zu Autoren einer Beschreibung werden. Ja? Sie werden sozusagen, sie nehmen eine Außenposition und auf diese Weise wird die Lebendigkeit des Lehrers hier in diesem Sinne auch historisch bewahrt. Ja, was ist sonst verschwindet. Ja.
Benjamin schreibt auch über den Film, ja, und also sozusagen als ein Reproduktionsmedium per se. Und der Film ist ja imstande, sozusagen eine schockhafte Wirkung auszulösen. Und man könnte die ja auch so verstehen, dass diese schockhafte Wirkung den Zuschauer sozusagen auf seine eigene Lebendigkeit zurückverweist.
Ja, 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 das stimmt. Aber das ist für ihn der Faschismus, ja. wir werden sehen, dass sowohl Adorno wie auch er sehr dezidiert gegen die These der Einmaligkeit des Faschismus argumentieren. Diese These, die so verbreitet ist, dass der Sozialismus war einmaliges, aus der Geschichte rausfallendes Phänomen, wird regelrecht bekämpft, ja, von beiden, vor allem von Benjamin, weil das ist die Definition des Messianischen. Ja. Wenn der Nationalsozialismus tatsächlich einmalig wäre, wäre Hitler ein Messias. Und zwar egal, was er gemacht hätte, ja, er wäre ein Messias. Die Einmaligkeit genügt. Ja. Es handelt sich nicht um die ethische Dimension. Die ethische Dimension ist schon längst weg. Ja. Wenn die Verbrechen des Nationalsozialismus tatsächlich einmalig sind und die ganze Struktur einmalig ist, dann ist Hitler Messias. Dieses wollen Adorno und Benjamin auch nicht. Ja. Deswegen bestehen beide darauf, dass Faschismus ist eine spezifische Form der Aufklärung, in einer spezifischen Form der Moderne. Es handelt sich um die Wiederholung des Immergleichen. Ja. Und das bezieht sich auf den Film. Ja. Der Film ist ein faschistisches Medium sozusagen für Benjamin, weil der Film diese Schockerfahrung tatsächlich produziert, aber durch diese Schockerfahrung verbirgt die Tatsache, dass das Grundverhältnis zwischen Zuschauer und Film ein passives ist. Etwas, was Guy Debord dann selbst spezifiziert. Das heißt, Grundverhältnis ist, ich bin ein Teil der Masse, die von diesem Film erfasst wird, der sich durch die Gesellschaft, in der ich lebe, reproduziert. Ich sitze immobilisiert in einem dunklen Raum und ich bin fasziniert von irgendetwas, was mir angeboten wird und was mir aufoktroyiert wird, von oben praktisch, von diesem Reproduktionsprozess. Und ich erfahre ein Schockerlebnis, das in sich selbst und von Anfang an reproduzierbar ist und in die Reproduktion eingeschrieben ist. Ja. Das ist eben diese Ästhetisierung des Politischen. Ja, sagt am Ende des Textes, es gibt Politisierung des Ästhetischen und Ästhetisierung des Politischen. Und das ist eben Ästhetisierung des Politischen. Das heißt, ich mache es eine reproduktive Politik, ich mache eine reproduktive Massenkultur, aber dann kommt eine sozusagen zusätzliche Pseudo-Aurizisierung, ja, die nur deswegen sich herstellt, dass ich sozusagen bei einem privaten Verhältnis zu Film und bei meinem privaten Erlebnis dieses Films ausblende die Bedingungen, gesellschaftliche Bedingungen, mediale Bedingungen, unter denen ich dieses Erlebnis bekomme. Ja. Ich mache sozusagen, ich mache mich zu passieren Empfänger einer sich verbreiteten Botschaft und erlebe sie zwar individuell, aber dieses individuelle Erlebnis ist ein Pseudo-Erlebnis, ja? Weil dieses Erlebnis von Anfang an eingeschrieben wird ins System der massenkulturellen Verbreitung der Reproduktionsmaschine, in der ich lebe. Das ist sozusagen, ich bin zu... wenn ich weiß nicht, Titanic sehe, ja, ich bin zu Tränen gerührt. Ja, ich bin zu Tränen gerührt. Ich bin zu Tränen gerührt und persönlich angesprochen, zusammen mit 300 Millionen Menschen, und es ist nicht uninteressant, es sind die gleichen Tränen, die am gleichen Zentrum, es ist nicht uninteressant, dass diese Tatsache, dass ich es weiß, dass 300 Millionen Menschen an gleicher Stelle auch weinen, meine Tränen noch frei fließen lässt. Ja, das heißt, im Grunde, obwohl ich auf der einen Seite ausblende, die Tatsache, dass ich einer aus der Masse bin und sozusagen rein passiv darauf reagiere, auf der anderen Seite, es ist für mich ein zusätzliches Doping. zu denken, ich weine noch mit 300 Millionen Menschen. Ja? Dieses Gefühl sozusagen ist sogar fast ein ekstatisches, ja? Auch wenn dieses Gefühl individuell erlebt wird.
Das mit der Schockwirkung als Beweis für das Lebendige oder dass wir eben im Moment des Schocks auf das Lebendige und das zurückgeworfen werden, ist ja vielleicht trotzdem interessant. Also wie sieht es denn damit aus mit dem, was wir an uns feststellen, wenn wir unter Schock sind, mit irgendwelchen irrationalen Reaktionen, die wir selber nicht produzieren oder reproduzieren können oder konnten, sondern die wir an uns selbst feststellen in Schocksituationen, die offensichtlich von dem Unterbewussten oder sonst was gesteuert sind. Inwieweit ist das interessant als Beweis unserer Lebendigkeit? Also sehen wir da nicht ein Stück grundsätzlich oder zumindest Auswirkungen davon?
Ich glaube nicht, weil das Unbewusste ist nicht das Leben. Ja? Das Unbewusste ist eine Maschine. Ja? Und zwar, wie auch immer sie beschrieben wird, das ist eine Maschine. Und das ist eine Dampfmaschine. Ja? Freud nach. Ja? Das Unbewusste ist eine Dampfmaschine. Ich habe so viel Liebe da, es ist sexuelle Energie. Ein Teil befriedige ich, ein Teil nicht. Das war's. Ein Teil, das ich nicht befriedige, wenn die Maschine gut läuft, geht sozusagen in den Motor und Zivilisation, ja, geht er weiter. Und wenn im Motor was stockt, ja, dann bekomme ich eine Neurose, Psychose oder was auch immer. Ja. Sozusagen Dampfmaschine und Auto, ja, das ist das Unbewusste. Und zwar, alle haben das gleiche Unbewusste, das muss man auch sehen.
Ja, also ich weiß, das Unbewusste auch das falsche Wort. Ich weiß nicht, ob es...
Nein, das war nicht der falsche
Wort.
Es war nicht der falsche Wort.
Das Unbewusste, meine Instinkte und meine Urteile.
Ja, aber was sind Ihre Instinkte? Es ist nichts mehr wiederholbar als Instinkte. Instinktstruktur. Alle wollen essen, alle wollen das und jenes, ja, wir wissen das. Ja, alle sind mit sexuellen Durchschnitten ausgestattet und so weiter. Es ist alles repetitiv, das Unbewusste ist repetitiv, Instinktivstruktur ist repetitiv und was vor allem repetitiv ist, ist die Sprache. Und sicherlich das Unbewusste äußert sich, sie sagen Reaktionen. Was heißt Reaktionen? Das heißt, Reaktionen ist genauso wie diese touristische Geschichte. Reaktionen ist nichts anderes als optionale Wahl unter verschiedenen Ausdrücken. Ja? Und diese optionale Wahl ist vorbestimmt durch die Optionen selbst. Ja? Ich kann ausrasten und ich kann in ein Koma verfallen und so weiter. Das ist alles, die Optionen sind von Anfang an alle aufgezählt und das ist die endliche Zahl von ihnen. Das heißt, wenn der Bereich außerhalb der Vernunft oder Bereich außerhalb der vernünftigen Kontrolle soll nicht mit dem Leben identifiziert werden, weil dieser Bereich außerhalb der bewussten Kontrolle ist genauso programmiert. Es ist nur von der Natur programmiert oder es ist von der Entwicklung programmiert, Evolution programmiert. Es ist immer eine Maschine. Der Mensch ist eine Maschine in diesem Sinne, als naturgeformte Maschine oder als Tier ja auch. Das Leben ist nicht etwas, was in der Opposition zur Vernunft steht. Ja? So dass wenn Vernunft und Rationalität ausgeschaltet werden, kommt das Leben sozusagen zum Vorschein.
In dem mir Unerklärlichen vielleicht auch das Wunder reproduziert werden können.
Ja, aber der Schock selbst ist etwas Reproduzierbares, ja.
Deswegen habe ich auch auf die Reaktion angesprochen.
Ja, ja. Ja, ja, aber diese Reaktion, insofern der Schock reproduzierbar ist, ist auch Reaktion reproduzierbar. Deswegen können wir eine Neuroseheilung, ja, und so weiter. Es gibt ja Kliniken, die das alles kurieren. Und sie kurieren das alles, was es immer das Gleiche ist. Ja. Alle Neurosen und traumatische Erlebnisse ändern sich. Übrigens, Trauma ist nichts anderes als ein anderes Wort für Wiederholung. Ja. Ein Trauma besteht darin, dass man immer diese, eine bestimmte Neurose oder eine bestimmte Reaktion wiederholt. Ja? Also der Schock haben wir eine traumatische Reaktion. Eine traumatische Reaktion ist die Reaktion der Wiederholung. Die ist ja eben aufgebrochen, indem sie beendet wird. Ja, was ist die Heilung? Heilung ist genau, wann sie beendet wird. Das heißt, wir können diese Oppositionen, die versagen, ja, in dem Falle, auch wenn sie interessant sind an sich, ja, und so weiter, aber in dieser Hinsicht versagen sie, die Suche nach der Einmaligkeit ist auch eine vernünftige Operation. Es ist nicht etwas, was Vernunft ausschließt, sondern es ist etwas, was der Vernunft eine gewisse Richtung gibt. Eine Richtung gibt eben nicht auf das Repetitive hinaus, also nicht das tun, was wiederholt werden kann. Ja? Und das kann ich ausrechnen. Ja? Ich kann ausrechnen, was wiederholt wird. Ja, zum Beispiel, wenn ich eine gute Maschine oder Coca-Cola produziere, dann wird es wiederholt. Ja? Und es wird es tatsächlich wiederholt. Aber ich denke, dass die Kunst, das 20. Jahrhundert, die Avantgarde auch, sie war auch berechnend, aber sie hat einen anderen Effekt berechnet, der Effekt der Unwiederholbarkeit. Und im Falle von Duchamp oder im Falle von Malevich oder vielen anderen Künstlern, wir haben interessanterweise diesen Effekt. Ja? Die scheinen wiederholbar zu sein, weil sie nur Quadrate malen, aber gerade das macht sie unwiederholbar. Ja? Unrepetitiv. Also, und die waren durchaus vernünftige Leute, die das alles berechnet haben. Das heißt, die Suche nach der Wiederholbarkeit und Unwiederholbarkeit sind sozusagen religiös-theoretisch verwurzelte Vernunftsoperationen. Ja? Das ist nicht etwas, was sozusagen außerhalb der vernünftigen Reflexion ist. Es ist eine spezifische Ausrichtung dieser Reflexion. Okay, wir sind am Ende. Wir werden nächstes Mal diese Geschichte schreiben. Und wir legen dann fest, ja, die.